Vielen Dank, Frau Fehrmann, für die Einleitung. Jetzt habe ich eine Frage. Ich würde jetzt gern das erste Bild vom Screen, also und ein bisschen das Licht runterfahren. Ich weiß nicht, wie das geht, weil ich umgekehrt ein Licht ein bisschen hier herum brauche. Aber es funktioniert, das wäre so. Ja, so geht es. Okay. Rather Cyborg than a Goddess, der Titel, den Sie ja schon gelesen haben und hier auch sehen. Und ich werde Ihnen, ich denke mir, die meisten, die hier sitzen, wissen, woher der Titel stammt und was er bedeutet, worauf er anspielt. Und ich werde ihn aber am Ende sozusagen auflösen. Ich spreche, wie Sie wissen, zu dem Film No Gravity von Silvia Casalino, den wir heute im Anschluss sehen werden. Und als ich den Film zum ersten Mal sah, vor einigen Wochen, war ich sehr überrascht und sehr angetan. Ganz prominent die Donna Haraway als Interviewpartnerin in dem Film zu sehen. Zumal ich gerade zu dem Zeitpunkt an einem Schwerpunkt für die Zeitschrift für Medienwissenschaften arbeitete, zusammen mit meiner Kollegin Karin Harasser, die im Sommer die Donna Haraway interviewt hatte. Und so konnte ich jetzt das Interview mit der Donna Haraway einerseits lesen, andererseits den Film sehen, wo die Donna Haraway über einen anderen Aspekt ihrer Arbeit sprach, also mehr diese Cyborg-Geschichte. Und wir waren schon ein bisschen weiter bei ihrer aktuellen Geschichte mit den Tieren, aber ich komme darauf ganz kurz noch etwas später. Rather Cyborg than a Goddess. 1984 beschreibt Laurie Anderson in ihrem Album United States in dem Song Say Hello, wie die NASA sich den Außerterrestrischen zu erkennen zu geben versucht hat. Und zwar mit ihrer Pioneer Plaque, die auf Pioneer 10 1972 und auf Pioneer 11 1973 angebracht worden war. Das ist hier nur der Text, aber ich werde Ihnen den Text ein bisschen vorlesen. Und jetzt müsste... Kommt da der Ton? Er ist sehr leise am Beginn. Ja, okay. Aber ich sage Ihnen den Text darüber und dann können wir das Stück von der Laurie Anderson hören. In our country we send pictures of people speaking our sign language in outer space. We are speaking our sign language in these pictures. Do you think that they will think his arm is permanently attached in this position? Or do you think they will read our signs? In our country goodbye looks just like hello.
A certain American religious sect has been looking at conditions of the world during the flood. According to their calculations, during the flood, the winds, tides, and currents were in an overall southeasterly direction. This would then mean that in order for Noah's Ark to have ended up on Mount Ararat here, would have had to have started out several thousand miles to the west. This would then locate pre-flood civilization somewhere in the area of upstate New York and the Garden of Eden in New York City. Now, in order to get from one place to another, something must move. Now, no one in New York remembers moving, and there are no traces of biblical history in the upstate New York area. So we're led to the only available conclusion in this time warp, and that is that the Ark has simply not left yet. Now let's compare the situation to a familiar occurrence. You're driving, and it's dark, and it's raining, and you took a turn right there, but you're not really sure it was the right turn. But you took the turn anyway, and you just kept going in that direction. And eventually, it starts to get light. And you look out, and you realize you have absolutely no idea where you are. So you get out the next gas station, and you say, "Hello, excuse me, Can you tell me where I am?
You can read the signs. You've been on this road before. Do you want to go home? Do you want to go home now?
Hello, excuse me. Can you tell me where I am?
In our country, this is the way we say hello. It is a diagram of movement between two points. It is a sweep on the dial. In our country, this is also the way we say goodbye. Say hello.
Hello, excuse me. Can you tell me where I am?
In our country, this is the way we say goodbye. It is shorthand for last night. You were here, but when I woke up in the morning, you were gone. In our country, goodbye looks just like hello. Say hello.
Hello, excuse me. Can you tell me where I am?
In our country, we send pictures of people speaking our sign language into outer space. We are speaking our sign language in these pictures. Do you think that they will think his arm is permanently attached in this position? Or do you think that they will read our sign? In our country, goodbye looks just like hello. Say hello. Say hello. Say hello.
Okay, jetzt können
wir. Hello.
Jetzt einfach den Ton weg, danke. Ich habe es absichtlich länger spielen lassen, um einfach auch auf den Umstand aufmerksam zu machen, mit welcher Präzision, die Laurie Anderson damals eine Diskussion in ihre musikalische Arbeit mit aufnimmt und eben dieses Bild, auf dieses Bild anspricht, was in der Zeit sozusagen genau die Diskussion war, wer repräsentiert wen wie. Und sie spielt damit ironisch auf den zum Gruß hochgestreckten Arm des Mannes an. Will they think his arm is permanently attached in this position, also darauf, dass auf der Plakette der NASA nur der Mann eine Sprache, eine Zeichensprache besitzt, die Frau schweigend neben ihm steht. Mit diesem Song traf Laurie Anderson genau den Punkt der feministischen Repräsentationskritik, die zu diesem Zeitpunkt ihren Höhepunkt zelebrierte, aber oftmals auch dabei Gefahr lief, durch ihren Fokus auf das sprachliche Referenzsystem mitunter die Realität der Gesellschaft aus den Augen zu verlieren. Donna Haraway positioniert ihr Manifesto for Cyborgs in dieser Debatte um Gender-Repräsentation, ein explizit politisches Manifest mit dem Anspruch, die Frauen auf den Boden der Realität, insbesondere auf den Boden der technischen Realitäten, zu holen, mit Hilfe, wie sie es immer macht, von Geschichten, die den Blick dafür öffnen sollen. Silvia Casalino erzählt in ihrem Film No Gravity ebenfalls Geschichten. Geschichten von weiblichen Astronauten und ihrem Traum vom Fliegen, ihrem Traum, sich ohne Schwerkraft, No Gravity, zu bewegen, die Erde hinter sich zu lassen. Alle diese Geschichten werden von Donna Haraway im Film begleitet, die an einer Stelle im Interview, was Sie dann auch hören werden, auch die Gleichung aufgreift, die Erde ist gleich weiblich und das Weltall, der Outer Space, ist männlich konnotiert. Ein Jahr also nach Laurie Andersons United States Album erscheint das inzwischen legendäre Manifesto für Cyborgs von Haraway, worin diese interessanterweise nicht explizit die Raumfahrttechnik erwähnt, wo der Begriff des Cyborg erstmals aufgetaucht war. Vielmehr greift sie auf feministische Science-Fiction-Stories von Audre Lorde, Sandoval und Jerry Moraga zurück, um zwitterähnliche, chimärenhafte Wesen zu beschreiben, die unsere Zeit der Postmoderne, 1985 war es, als das Manifesto erschien, charakteristischerweise bewohnen bzw. für diese Zeit die notwendigen Voraussetzungen zum Überleben mitbringen. Women of color, lesbians, women who don't belong to the category of women mit Großbuchstaben. Der Begriff des Cyborg, der Cyborg bei Haraway, wurde im Kontext der Raumfahrt entwickelt, um ein Wesen im neuen Umwelten, Schwerelosigkeit im All, zu bezeichnen. Ein Wesen, dessen Körper nicht mehr autark funktionieren kann, sondern nur mehr im Verbund mit Technik. The concept of the cyborg was to allow man to optimize his internal regulation to suit the environment he makes sick. Das war die Definition aus der Raumfahrttechnik für den Begriff Cyborg. Haraway bezeichnet die Cyborg allerdings an einer Stelle einmal als illegitimate offspring of militarism and patriarchal capitalism. Also sie sagt zwar nicht die Raumfahrttechnik, aber sie benennt das Militär, wo der Cyborg sozusagen ein Offspring daraus ist. Und erzählt dann, so wie Laurie Anderson diese Geschichte gerade erzählt hat, die Geschichte über die USA, wo am Ende des 20. Jahrhunderts mindestens, wie sie schreibt, drei Grenzziehungen nicht mehr reibungslos funktionieren. Da ist einmal die Grenze zwischen Tieren und Menschen. In meinen Mythen, schreibt Haraway, erscheint die Cyborg immer genau dort, wo die Grenze zwischen Tier und Mensch überschritten wird. Die zweite undicht gewordene Unterscheidung betrifft die zwischen Animal-Human-Organism, also dem animalisch-humanen Organismus, und den Maschinen. Während die frühen Maschinen letztlich immer unter Kontrolle der Menschen standen, sind die Maschinen am Ende des 20. Jahrhunderts selbstständig geworden. They are disturbingly lively and we ourselves frighteningly inert, schreibt sie an einer Stelle. Und die dritte unsicher gewordene Grenzziehung betrifft jene zwischen physisch und nicht physisch. Die neuen Maschinen, wie sie meint, sind überall und unsichtbar klein geworden, arbeiten mit Lichtgeschwindigkeit, sind nur mehr Signale und elektromagnetische Wellen. Quantenmechanik, Unschärferelation, Atombombe. Derzeit sicherlich das eindrucksvollste Beispiel unsichtbarer, tödlicher Gefahr, die von Technik ausgehen kann. Haraway hat sie in ihrem Manifest ebenfalls erwähnt. Ich komme zum zweiten Teil, Obsessed with Cyborgs, und zeige Ihnen hier einen kleinen Filmausschnitt aus dem Film, den Sie sicher alle kennen, Blade Runner. Und zwar die Stelle, als Roy, einer der Cyborgs, eben der nicht sterben möchte, dem Menschen erzählt, warum das so ist.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Tears in rain. Time to die.
Thank you.
doch nicht nur die Cyborgs, wie hier die Replicants in Blade Runner, können von Welten erzählen, wie hier im Film, und Blade Runner zitiert Haraway ebenfalls in ihrem Manifest, die wir Normalsterblichen nicht kennen. Auch Astronauten erzählen Geschichten, erzählen davon, wie man sich ganz anders fühlt, wenn man die Erde hinter sich gelassen hat. Mitte der 80er Jahre wird in Theorie, Medien, in der Populärkultur die Transgression von Grenzziehungen euphorisch zelebriert. Nicht nur wird die Grenze zwischen Frauen und Männern als willkürliche entlarvt, Anfang der 90er Jahre nur als kleine Anmerkung erscheint Judith Butlers Doing Gender oder Gender Trouble. Auch die Grenze zwischen Fiction und Facts, zwischen Kunst und Wissenschaft wird in Frage gestellt. Donna Haraway erzählt diese Geschichte vom Aufbrechen der abendländischen Dichotomien, von der Entlarvung der Wissenschaftsgeschichte und naturwissenschaftlichen Forschung als männlicher, vom Männlichen als der Norm, als dem Standard, an dem alles andere gemessen wird. Auch die weiblichen Astronauten, wie wir im Film gleich sehen werden. Ihre Cyborg stellt die Frage nach potenziell anderen Subjektivitäten und Identitätsformationen. Sie ist eine Metapher, um eine noch unbemannte, wie sie es nennt, Zukunft zu denken. Und gleichzeitig verweist sie, die Cyborg, auf eine prekäre Kondition. Sie insistiert auf einer Virtualität von Realität. Das heißt, die Cyborg steht weniger für ein Verschwinden des Humanen oder ein Maschinenwerden des Menschen, sondern sie betont die fließenden Grenzen, das Unabgeschlossene, das sich immer wieder Verändernde in jeder neuen Situation und die Notwendigkeit von ständigen Neuverhandlungen im sozialen und politischen Bereich. Situiertes Wissen, situated knowledge, ein von Haraway in der Folge ausgearbeiteter Begriff, kann hierfür exemplarisch zitiert werden. Ich komme nun zu einem kleinen Teil, der schon etwas älter ist. Also die Literatur ist schon ein bisschen älter, aber ich finde, die gehört einfach sozusagen um dieses Manifest für Cyborgs dazu. Amazonen im Cyberspace, or we are built to do it. Es ist ein Zitat aus einem Science-Fiction-Roman, wo es eben um Cyberspace und female Cyborgs geht. Trouble, ein anderer Roman, Once the Fastest Gun on the Electronic Frontier, ist ins Netz zurückgekehrt, um dort ihren letzten Kampf auszutragen. Einen Kampf gegen einen tödlichen Feind, der die Freiheit des Netzes in Frage stellt. Troubles on the net tonight, riding the high data like a cowboy. The plans of light stark around her. The data flows and rises like grass in the virtual wind, and she glides along the shifts and shadows, a shadow herself against the virtual sun. Auf diese Weise führt Melissa Scott ihre Datenheldin ein, das war 1994, Trouble and her friends, die gegen die gefährlichste Entwicklung im Netz kämpfen, gegen den Brainworm, den Gehirnwurm, also gegen das Eindringen von Daten direkt in das Gehirn ohne Kontrollmöglichkeiten. In einem anderen zu dieser Zeit erschienenen Science-Fiction-Roman The Body of Glass von Marge Piercy ist ein Cyborg die zentrale Figur Jod, von einem Mann und einer Frau programmiert und deshalb fähig, Gefühle zu haben, zu lieben und zu begehren. Trauer und Schmerz als neurale Ereignisse zu begreifen. Neben Jod gibt es noch einen weiblichen Cyborg, Neely. Und in Bezug auf diese Neely fragt die Programmiererin, is she a human? Is she a machine or a human? She was wondering if Neely could be a cyborg. That's a matter of definition, Reva said. Where do you draw the line? Shira, die diese Frage nach dem Human Being von Neely stellte, ist wie ihre Großmutter Malka Programmiererin. Beide bewegen sich mit größter Souveränität im Netz und befreien Shiras Sohn gemeinsam mit Jod aus den Fängen der Megakonzerne, was eine abenteuerliche Reise durch den Glob sowie die Sicherheitssysteme der Produktionsanlagen notwendig macht. In unterschiedlichster Weise wird in diesen Geschichten am Beginn des Cyberzeitalters der Cyberspace als weiblicher Raum beschrieben. Als ein Raum, in dem Frauen sich von Natur aus besser auskennen, der ihnen in gewisser Weise immer schon vertraut war, der auf spezifische Weise mit ihrem Körper harmoniert. Hier gibt es durchaus Parallelen zum Film No Gravity, wo die Frauen sicht- und hörbar die Schwerelosigkeit genießen und hierfür mit großem Einsatz trainieren. Die britische Kulturwissenschaftlerin Sadie Plant, mitbeteiligt am Ausrufen des Cyberfeminismus, meinte Mitte der 90er Jahre, Frauen und Cyberspace wären füreinander geschaffen. Bis heute hätte unsere Gesellschaft auf dem Austausch der Frauen basiert. Sie, die Frau, existierte ausschließlich als Medium, als Übergang, als Objekt der Transaktion zwischen Männern. Die Frau war das Dazwischen, der In-Between-Mensch, diejenige, die seine Botschaften sendete, seine Zahlen zählte, seine Kinder bekam und seinen genetischen Code weitergab. All dies werde nun durch die kommunikationstechnologische Revolution radikal in Frage gestellt. Die Einführung eines universalen binären Codes unterwandere nämlich die Opposition zwischen einer materiellen, ist gleich weiblichen Basis und einer männlichen Superstruktur. Damit spielte Plant weniger auf das marxistisch definierte Verhältnis von Basis und Überbau an, als auf die abendländische Dichotomie-Tradition, der zufolge weiblich sich immer auf der inferioren Seite befindet, die es gleichermaßen mit Natur, Körper, Gefühl etc. besetzt. Nun aber, so Sadie Plant weiter, werde das In-Between, also das Dazwischen, wichtiger als die beiden Pole A und B. Das rhizomatische Denken gewinne nun über das lineare Denken Oberhand. Damit jedoch verkündete Plant eine Utopie, in deren Zentrum nicht mehr das menschliche Subjekt steht, sondern etwas, was sich erst in seiner Erscheinung schemenhaft abzuzeichnen beginnt. In Sadie Plants Worten: If the male human is the only human, the female cyborg is the only cyborg. Frauen sind für diese neue Phase bestens vorbereitet, da niemals in das Projekt Mensch integriert, haben sie keinerlei Abschiedssymptome, wie sie bei Männern derzeit zu beobachten wären, schrieb Sadie Plant 1996. No Gravity erzählt die Geschichte von Frauen, die ins Weltall wollten, die geflogen sind oder es nicht konnten. Der Film erzählt die Geschichte der ersten Sowjetfrau im All, von Frauen bei der NASA und befragt dazwischen immer wieder Donna Haraway, was die Geschichte der Frauen so anders verlaufen lässt als die der männlichen Astronauten. Warum Frauen aus dem Projekt Weltall überhaupt ausgeschlossen werden konnten und wie bizarr die Begründungen hierfür mitunter klingen. Neben Haraway gibt es jedoch noch Lynn Hirschman-Leeson, die ihren Einfluss auf den Film geltend machen konnte. Hirschman ist Künstlerin der ersten Stunde, was das Verhältnis Frauen und neue Technologien betrifft. Mit ihren Filmen Virtual Love, mit Conceiving Ada sowie Technolust, der 2002 herausgekommen ist, hat sie dieses Verhältnis historisch und künstlerisch ausgelotet. Mit humorvollen Szenarien und Bildern hat sie dabei Haraways Theorien und die anderer feministischer Autorinnen umgesetzt. Die Erzählung von Technolust handelt von einer Gentechnikerin, Dr. Rosetta Stone, gespielt von Tilda Swinton, die heimlich ihre eigene DNA mit einer Computersoftware kombiniert, um drei selbst replizierende Automaten, sogenannte SRAS, herzustellen, die ebenfalls von Tilda Swinton gespielt werden. Diese sehen zwar alle menschlich aus, sind jedoch intelligente Maschinen. Um zu überleben, benötigen sie jedoch regelmäßig Injektionen und Infusionen mit Y-Chromosomen aus Sperma. Technologie, Biologie und Film, drei Ebenen, die sich in der Arbeit von Hirschman ständig verschränken und die Gleichung Leben als Film, Film als Leben auf witzig-ironische Weise vorführen. Es geht dabei um Kopieren, Multiplizieren, Intensivieren, Affizieren auf allen Ebenen der Körper und ihrer Umgebungen. Es geht dabei nicht mehr so sehr um die Frage, wie neue Technologien, Biotechnologien uns affizieren, also unsere Körper und Organe affizieren, sondern wie die Körper mit und ohne Organe, in Anspielung auf den Körper ohne Organe von Deleuze und Guattari, sich eigenständig und eigenwillig fortpflanzen im Sinne von eben affizieren und affiziert werden. Hatte Haraway in ihrem Manifest von einer Post-Gender-World gesprochen, also von einer Welt, in der Gender nur mehr eine Distinktion unter anderen sein wird, hat Luciana Parisi in ihrem Band Abstract Sex, der 2004 erschienen ist, dies radikalisiert und Gender, Sexualität und Digitalität vom humanen Körper völlig abgelöst. Technolust von Hirschman bildet hierzu ein wundervolles Beispiel, wie man sich zumindest filmisch Abstract Sex vorstellen kann, als Cloning, Morphing, Copying. Die Unterscheidung von human und non-human ist dabei längst zur Nebensache geworden. In Luciana Parisis Konzept ist die Unterscheidung von Sex und Gender, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so wichtig geworden war und die Haraway ja auch kritisiert, also diese Überbetonung, und bei Paris ist sie zu unterschiedlichen Attributen unterschiedlicher Spezies geworden. Fortpflanzung ist längst technisch geregelt und das Begehren, jenes in der Psychoanalyse so unverzichtbare Moment in Liebe und Eros, in Affekt bzw. in pure Energie verwandelt worden. Paris spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen Metaphysik von Körper und Geschlecht, die notwendig geworden sei, denn der Körper ist nicht mehr als ein biologisches oder organisches Ganzes. Er ist kein geschlossenes, sich selbst genügendes System. Vielmehr kreuzen sich in ihm verschiedene Levels von der Mikroebene bakterieller Zellen und Viren bis zur Makroebene soziokultureller und ökonomischer Systeme. Aus der Opposition Natur und Kultur sowie Sex und Gender sind intensive Verbindungen geworden. Gender wird von ihr als eine parallele Dimension von Sex bezeichnet. Und ich denke mir, hier kann man sich zumindest künstlerisch, filmisch bestimmte Bilder vorstellen. Abschließend lässt sich zu Technolust, dem Film von Lynn Hirschman, Folgendes zusammenfassen. The digital organisms are agents of a particular combinatorial logic or a potential of affect, a potentiality to be related to various kinds of organic and inorganic bodies, corporeal and non-corporeal. They are alien species in the same manner as some media art installations and robots of recent years. Also sie werden als Alien Species bezeichnet, wo schon der Hinweis auf die nicht mehr eben die technische Vorherrschaft, sondern die biologische stärker durchklingt. Wenn wir nun wieder zu Non-Gravity zurückkehren, so operiert dieser ebenfalls auf unterschiedlichen Ebenen, lässt historische, filmische, reale Körper von fliegenden Frauen ineinander übergehen, lässt die erste Sowjet-Kosmonautin mit der Frau im Mond von Fritz Lang aus dem Jahre 1929 parallel das Raumschiff besteigen und sich von der Menschenmenge bejubeln. Ich habe hier diese nachgebildete Rakete Fritz Langs aus dem Jahre 1929. Star Trek, deren Boys, wie Sie vielleicht gelesen haben, gerade mal 80 Jahre alt geworden sind, und wirkliche Astronauten und Astronautinnen wechseln sich im Film ab. Haraway in ihrem Haus in Santa Cruz vor ihrem Schreibtisch mit ihrer Hündin Cayenne, mit der sie längst ein neues Kapitel in ihrer Arbeit und ihrem Leben seit vielen Jahren begonnen hat. Doch das wäre eine neue Geschichte und eine andere Geschichte. Zum Ende nun auch die Aufklärung, die angekündigte über den Titel Rudder Cyborg than a Goddess. Ohne Namen zu nennen, spielt Haraway damit auf die französische Philosophin Luce Irigaray an, die zur selben Zeit, als ihr Manifesto erschien, für die Frauen eine Göttin einforderte, um diesen, den Frauen, eine der männlichen, göttlichen Transzendenz vergleichbare Dimension zu ermöglichen. Irigaray, Autorin von Speculum, das Geschlecht, das nicht eins ist, und Ethik der sexuellen Differenz, schrieb dabei im Katalog zur Ausstellung Kunst mit Eigensinn 1985 in Wien, also genau im selben Jahr, als das Manifest von Haraway erschien: Die Vermeidung seiner Endlichkeit hat der Mann in einem alleinigen männlichen Gott gesucht. Er hat den Gott nach seinem Geschlecht geschaffen. Er ist Vater, Sohn, Geist. Sein alleiniger Gott entspricht dem Menschengeschlecht. Das ist es, was wir brauchen, um frei, autonom, souverän zu werden. Keine Konstitution von Subjektivität, noch die einer menschlichen Gesellschaft, ist je ohne Mitwirkung des Göttlichen gewonnen worden. Ende des Zitats. Und hierzu der lapidare Kommentar von Haraway: I'd rather a cyborg than a goddess. Obwohl, wie ich mir gedacht habe, beim Betrachten des Filmes, beim Fliegen in das Weltall, sicherlich sich manche der Frauen, die wir gleich sehen und hören werden, sich für göttlich gehalten haben mögen. Vielen Dank.